Mich bewegt seit zwei, drei Wochen dieser Bereich, was Gott angeht, oder wo ich, den ich auch überschrieben habe mit dem Titel heute, Gottes große Sehnsucht. Und mir fällt auf, oder ja, mir fällt immer wieder auf, wie stark das Leben doch von Religiosität geprägt ist und wo wir ja uns auch, sage ich mal, als Freikirchler, sogar auch als bibelgläubige Christen uns manches Mal als solche verhalten, die religiöse Eigenarten, Eigenschaften, Religion zu verwalten haben und Religion zu leben haben. Aber Gott hat niemals im Sinn gehabt, dass wir Religion verwalten oder dass wir eine religiöse Gemeinschaft werden, sondern Gott hat tatsächlich Familie im Sinn, Familie mit ihm. Die Bibel sagt, wir sind Gottes Hausgenossen. Ja? Und wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann sagt Gott und erinnert immer wieder seine Diener und seine Propheten daran. Und er sagt, meine Knechte, meine Diener, sie sollen mir dienen und dann sollen sie dem Haus dienen. Aber wir sind alle in der Gefahr und auch manchmal geneigt dazu, manchmal sehr oft geneigt dazu, unseren Dienst zu tun, unseren Job gut zu machen, ob es nun als Pastor ist, Seelsorger, Hausleiter, Kinderdienst, was auch immer es ist. Oder ich besuche einen Gottesdienst und das gehört halt dazu, muss man halt machen. Also wir sind sehr schnell immer auf der religiösen Schiene. Und das ist überhaupt nicht, was Gott will, weil wenn wir uns für Religion entscheiden, dann verpassen wir Gott. Dann verpassen wir ganz einfach Gott. Wir sind nicht dazu berufen, irgendwelche religiösen Eigenarten, Verhaltensweisen zu verwalten. Darauf zu achten, wenn ich daran denke, als junger Christ, als ich so dann in die christliche Landschaft reinkam. Ja, es ging um Jesus. Ja, es ging um Anbetung. Aber es ging auch darum, wie ich angezogen bin, mit welcher Hose, ob ich mit dem Rock komme. Ich weiß, ach, da gab es in manchen Orten gab es Dinge wie zum Beispiel, so spricht der Herr, ich verlasse diese Gemeinde, weil die Frauen Hosen anhaben. Also es ist, sind Dinge, wo man sagt, Mensch, hier ist Religion, Menschenwerk voll im Gange und das hat im Leben nicht der Heilige Geist gesprochen und so weiter. Also es ist so, wenn man, je bibelgläubiger man ist, dann hat man manchmal den Anschein, umso engstirniger werden wir. Also ihr wisst, selbst wenn wir sagen, ich will Gott anbeten, dann ist das manches Mal eine ganz verkrampfte Haltung. So, dann, wir machen dann schon dieses, kennt ihr dieses Kneifgesicht. Oh, Halleluja. Ich muss anbeten, wisst ihr, so dieses Verkniffene, ich muss Gott anbeten. Wir denken, das wäre besonders geistlich. Das ist aber besonders fleischlich religiös. Weil die Bibel sagt, das Wort anbeten, das Wort heißt ja eigentlich auch, anhündeln. Jesus sagt, die wahren Anbeter werden im Geist und Wahrheit anbeten. Anhündeln ist das Wort, anbeten. Das heißt, so wie ein Hund kommt, sein Herrchen kommt aufs Gelände und der Hund, der springt und jaucht und jubelt und kläfft und wirft sich hin und springt. Hoffentlich sein Herrchen nicht an, das ist schlecht erzogen. Aber vor Freude macht er es dann manches Mal. Anhündeln, also richtig so diese Fröhlichkeit, Freudigkeit. Mein Herr ist da, mein Herr ist da, mein Herr ist da. Das bringt der Hund ganz einfach zum Ausdruck. Mein Herr ist da. So, das hat also nichts, wenn der Hund jetzt da unten am Boden liegen würde und piepsen und gucken würde, verkniffen nach oben gucken würde, da würde jeder denken, was hat dieses Herrchen seinem Hund bloß getan, dass er so verkniffen am Boden liegt? Und manches Mal, was wir so als Anbetung Gottes bezeichnen, da könnte man den Eindruck kriegen, dass Gott uns irgendwas Furchtbares angetan hat, weil wir so mit verkniffenem Gesicht vor ihm rumliegen. Verstehst du, was ich meine? So, dieses gemachte religiöse Gesicht. Nein, freudig in Gott, strahle in Gott. Anbetung hat etwas mit Freude zu tun. Und Lobpreis hat etwas mit Freude zu tun. Und Gott wünscht sich, mit seinen Kindern zusammen zu sein. Das ist sein Urwunsch. Sein Urwunsch. Ich nehme vorweg mal einfach eine Bibelstelle, die im Neuen Testament zitiert wird. In 2. Korinther 6, 16 und 18. Da ist der Urwunsch Gottes drin, seine Sehnsucht drin. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Die ihr Kinder habt, ihr wisst doch, wie das ist. Du freust dich doch, wenn deine Kinder sich mit dir freuen. Wenn deine Kinder verkniffen um die Kurve kommen, dann denkst du doch, hey, was ist denn jetzt los? Nein, sondern es ist Beziehung, es ist Freundschaft, es ist Gemeinschaft, es ist, du gehörst zu meinem Haus, stell deine Füße unter meinen Tisch, lass uns Gemeinschaft haben, lass uns gemeinsam essen und trinken, lass uns miteinander fröhlich sein. Gott die Ehre geben. Ich will unter ihnen wohnen. Wir kommen auf diesen Vers hinterher noch einmal zurück. Gottes große Sehnsucht. Und er schaffte, als er das Universum geschaffen hatte, da hat Gott gesagt, uns fehlt etwas, das uns gleich ist. Und so hat der Vater Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist da zusammengesessen, so sage ich mal, oder zusammengestanden. Sie waren dort und sagten, lasst uns doch mal Menschen machen, die uns gleich sind, die unserer Art entsprechen. Lasst uns Menschen machen. Gesagt, getan. Da heißt es in 1. Mose 1, 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Eigentlich heißt es männlich, weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wir wissen, eine wunderbare Zeit der Beziehung begann. Gott und Adam und Eva, jeden Tag im Garten zusammen. So, es heißt in unseren Übersetzungen, dass sie dann die Stimme Gottes hörten. Aber eigentlich heißt es, die Anmerkungen in unseren Bibeln sagen, wörtlich heißt es, immer wenn Gott kam, hörten sie sein Geräusch. Also Gott muss irgendwie ein Geräusch machen. Sie hörten sein Geräusch. Und sie wussten, jetzt kommt Gott. Und dann waren sie miteinander, sie sprachen miteinander. Da war erstmal das Gespräch Adams mit Gott. Und Gott stellte fest, Mensch, dieser Adam, er braucht was Weibliches an seiner Seite. Und Gott schenkte ihm eine Frau. Jetzt war Gott und Adam und Eva. Und es war Beziehung. Sie waren Söhne und Töchter Gottes. Und sie lebten in Freude zusammen. Wenn Gott auftauchte, freuten Adam und Eva sich. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht, wenn Gott in deiner Gegenwart auftaucht. Freust du dich oder kommt erst ein schlechtes Gewissen hoch? Was passiert, wenn Gott bei dir auftaucht? Wenn es auf einmal, du gehörst das Geräusch oder du merkst die Salbung, du merkst diese Nähe, diese Gegenwart Gottes. Was ist dann? Angst, ist das Schrecken, könnte ich tot umfallen oder fallen mir all meine Sünden ein, gerade in dem Moment, die ich noch nicht bekannt habe oder die ich geplant hatte? Was ist, wenn Gott so erscheint? Adam und Eva freuten sich bis zu dem Tag, als Adam und Eva den Herrn verließen. In 1. Mose 3, 8 bis 10, und sie hörten die Stimme oder das Geräusch Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Schau mal, das ist eine Beziehung, die ist total perfekt, total gut. Liebe, Harmonie. Adam erlebte das, was David später schreibt. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Was wünschte sich Adam? Er hatte alles, er hatte Frieden, er hatte Gottes Gegenwart, aber er wünschte sich noch eine Frau. Das war der Wunsch seines Herzens und Gott erfüllte den Wunsch seines Herzens, er gab ihm eine Frau. Es war absolute Harmonie, Frieden, Beziehung. Glück war dort im Garten, bis an dem zu dem Tag, als der Mann und die Frau den Herrn verließen und sich mit Satan verbündet haben und der Fall des Menschen kam. Bis dahin war im Garten Eden Gesundheit. Da war Frieden und Heilung. Weißt du, im Himmel gibt es keine Krankheit. Das müssen wir ganz einfach sehen. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Wir hatten gestern Abend einen wunderbaren Heilungsgottesdienst in Michelstadt. Und ich glaube, dass der Herr große Wunder getan hat. Wir werden sicherlich die vielen Zeugnisse auch nächste Woche hören. So. Der Herr ist genauso, wie er Retter ist, so ist auch unser Heiler, verstehst du? Da ist nicht ein bisschen weniger Heiler, ein bisschen mehr Retter. Nein, er ist in allem gleich. Er ist unser Retter, er ist unser Arzt, er ist unser König, er ist unser Prophet, er ist unser Priester. Er ist alles, was wir brauchen. Er ist es für uns. Und weißt du, Gott hat genauso viel körperliche und seelische Heilung für dich, wie er Errettung für dich hat. Hallo? Genauso viel. Und im Himmel gibt's keine Krankheit. Dort gibt es keine Krankheit. Adam und Eva und die ganze Schöpfung lebten in vollkommener Gesundheit. Bis zum Sündenfall. Und dann kam Schmerz bei Geburt. Dann kam Beherrschung der Frau. Da hatte ich ja am Muttertag drüber gesprochen. Dann kamen all diese Dinge in die Menschheit rein. Krankheit, Streit, Lüge, Mord. Erste Bruderpaar, der eine erschlägt den anderen. All das kam in diese Welt. Das ist auf einer gefallenen Erde. Im Himmel gibt es das nicht. Im Himmel gibt es weder Krankheit noch Armut, noch Stress, noch Unfrieden. Im Himmel ist absoluter Friede. Und wir sind berufen, schon hier auf dieser Erde in einer Beziehung mit Gott zu leben und leben zu können. Es ist möglich, dass wir in völligem Frieden jeden Tag mit Gott leben und auch miteinander. Hallo? Gottes große Sehnsucht, mit uns zu sein. So Adam und Eva, sie verließen den Bund mit Gott. Aber weißt du, das Interessante ist, Gott gab nicht auf. Wir sehen, wie Gott in die Geschichte kam. Er hat dann in Abraham einen gefunden. Immer wieder ist Gott auf der Suche nach jemand, mit dem er Freundschaft haben kann. Denn von der Bibel her ist Familie nicht nur einfach Familie, Vater, Mutter, Kinder, sondern da ist Beziehung, Freundschaft. Ich finde es gut, wenn meine Kinder meine Freunde sind, wenn sie wissen, sie können sich auf mich verlassen, da ist Geborgenheit, da ist Frieden. Gott hat sich das vorgestellt, dass wirkliche Freundschaft ist. Und wenn wir schauen, der Abraham wurde schließlich Freund Gottes genannt. Gott tauschte sich intim mit ihm aus. Und das ist, was Gott immer durch die Geschichte der Menschheit wollte. Aber dann, es kam durch den Sündenfall dazwischen. Einzelne Menschen fand er dann, mit denen er leben konnte. Er fand den Hiob. Aber Hiob kannte Gott nicht. Hiob lebte Religion und er lebte Religion streng. So streng, dass Gott sagte, es ist kein Gerechterer als er im Moment. Aber Hiob kommt schließlich zu dem Punkt und sagt, als die ganze Katastrophe über ihn reinbricht, er sagt, was ich befürchtet habe, kam über mich. Also er glaubte, dass ihm das mal passieren konnte. Und die Bibel sagt, alles, was wir glauben, passiert uns. So, er glaubte, es kann ihm was Übles geschehen. Deshalb opferte er ständig und hat ständig seine zeremonialen Dinge da veranstaltet. Aber eines Tages, nach diesem ganzen Crash, dann kommt Hiob, übrigens dauerte diese Situation Hiobs, die dauerte nur 9 Monate. Die dauerte nur 9 Monate. Ja? So, nicht so, manche denken das ganze Leben, nein, nein. Danach ging es ihm noch besser als je zuvor, reicher als je zuvor, schönere Töchter als je zuvor, aber ist dieselbe Frau, die ihm vorher gesagt hatte, bring dich um. Okay, sie hat ja wohl jetzt auch vielleicht an ihrem Mann erkannt, dass es tatsächlich Gott gibt. Und dieser Hiob sagte, bisher hatte ich nur vom Hörensagen vernommen. Und ich denke mir manches Mal, wir sind geistgetauft, wir sprechen in neuen Sprachen. Und ist unser Leben nicht doch manchmal so, als wenn wir Gott nur vom Hörensagen vernehmen? Wir sind schnell dabei, wir hören irgendwo, da hat jemand eine Engeloffenbarung und eine Erscheinung und sonst was. Und schon düst die ganze Christenheit rein, finde ich Gott dort. Du brauchst nicht so weit zu reisen, er ist da drin. Er wohnt in dir, kannst dir eine Menge Geld sparen, kannst viele Döner für kaufen oder für die Mission spenden, was besser wäre. Okay, also, versteh, Gott will Freundschaft. So, er fand Einzelne im Laufe der Geschichte und er berief in Abraham eine neue Nation. Er sagte, durch dir wird eine neue Nation kommen. Und mit dieser neuen Nation möchte ich leben. Ich möchte ein Volk haben, eine Nation auf dieser Erde haben, mit der ich leben kann, mit der ich wie Vater, Sohn, Töchter leben kann. So eine Nation möchte ich schaffen. Und er sagt, Abraham, mit dir werde ich so eine Nation schaffen. Wir wissen, dass das auch mit Israel ganz stark in die Hose später ging. Der Herr hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Und in 2. Mose 29, 45, 46, da kommt wieder seine Sehnsucht, sein Wunsch zum Ausdruck. Ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Weißt du, ich höre und sehe Gott dabei, wie er teilweise ganz aufgeregt ist, wie er so ist.
Ich werde unter ihnen sein. Ich werde ihr Gott sein. Ich werde nicht abseits sein. Irgendwo auf dem Podest beten sie mich an. Irgendwo in die Höhe schauen sie, da ist Gott und wir verehren dich. Nein, ich werde unter ihnen wandeln. Ich werde mit ihnen leben. Ich werde bei ihnen sein. Wie der Vater mit seinen Kindern Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Und er hat das ja durch diese Stiftshütte, hat er sich mitten unter dem Volk Israel einen Platz geschaffen. Und doch wissen wir, dass der große Teil des Volkes Israels, der 40 Jahre durch die Wüste zog, überhaupt keine Beziehung mit Gott hatte. Sondern wir sehen im Amos und auch in der Apostelgeschichte, der Stephanus berichtet davon in seiner Todespredigt, sage ich jetzt mal so, er sagt, das Volk Israel, die ganzen Jahrzehnte in der Wüste haben sie die Statue des Molochs mitgeschleppt, haben die Standarte des Saturn mitgeschleppt und andere Götzenstandarten und Statuen mitgeschleppt. Moloch war der, dem die Kinder lebendig geopfert wurden. Das heißt, da gab es eine Liga in diesem Volk Israel, die transportierten die Stiftshütte in diesen ganzen Jahren. Aber da gab es andere, einen ganz Teil anderer, die dienten Gott überhaupt nicht. Ich habe mir mal gedacht, wie lässt Gott das zu? Aber dann hinterher, wenn du Römer liest und so, dann stellst du fest, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er ist langmütig und geduldig, er ist barmherzig. Weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Er denkt, ich werde ihm Gutes tun, ich gebe ihm Essen und Trinken, wie all den anderen auch, die mir dienen und mir nachfolgen. Und doch wissen wir, dass Israel ständig gegen ihn rebellierte. Und sie hatten dort mitten im Lager ihre eigene Religion, als Mose dann schließlich auf dem Berg war. Dann kam ja raus, was eigentlich im Großteil der Herzen war. Wir machen uns ein Kalb, ein goldenes Kalb, das beten wir an, das soll unser Gott sein. Ein Gott, der immer wieder sowas zum Anfassen statuenmäßig ist. Dabei sagt Gott, ich möchte gegenwärtig sein. Und Paulus bringt das in einer Predigt in der Apostelgeschichte ganz klar zum Ausdruck. Er sagt, Gott hat bestimmte Zeiten und Grenzen den Menschen gesetzt und er will, sagte, dass die Menschen oder er hat die Zeit ihrer Unwissenheit übersehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden der Erde umzukehren und er hat gesagt, Paulus schreibt dann und sagt, Gott hat es so vorgesehen, dass wir ihn tastend spüren können, dass wir ihn ertasten können, dass wir merken können, oh, er ist da. Wir sind berufen zu einer Nähe mit Gott, zu einem Leben mit Gott, dass wir seine Nähe um uns spüren, in uns merken, um uns merken und nicht irgendwie religiös im Universum oder im luftleeren Raum suchen, wo könnte er zu finden sein. Ich werde mitten unter ihnen wohnen, unter den Söhnen Israels. Und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Ich will, dass ihr Gott sein. Und wir wissen, dass Israel das nicht wollte. Sie wollten auch nicht auf Dauer, dass Gott ihr Gott ist. Das haben sie nicht gewünscht. Als Gott sagte, ich will auch euer Gott sein, euer Herr sein, der euch führt, ich will auch euer König sein. Da haben sie gesagt, nein, 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 wir wollen einen König haben wie alle Menschen um uns herum. Wir wollen nicht Gott, der an der Spitze des Staates steht. Wir wollen nicht Gott, der an der Spitze steht und unter uns und uns leitet und führt. Nein, wir wollen einen König wie alle Völker um uns. Und dann wissen wir, sie haben sich das größte Desaster reingeholt, nämlich Saul. Und Saul wurde ihr König. Und Saul verletzte Gottes Gefühle, Gottes Gegenwart und Gottes Anordnungen. Er überging sie, es ging ihm um seine Person. Hauptsache, er stand gut da. Das Interessante ist, durch die ganze Bibel hindurch, durch Richter hindurch, durch die Propheten hindurch, immer wieder sagt Gott, und ich gebe es nicht auf, ich schaffe darauf hin, ich wirke darauf hin, dass ich Menschen finden werde, die mit mir in Beziehung leben, wie Vater, Sohn und Tochter. Daran arbeite ich, daran wirke ich. Das ist Gottes Ziel. Und wir sehen das auch im Hesekiel. Ich habe nur einfach mal ein paar Stellen raus. Die ganze Bibel ist voll von diesen Ausdrücken Gottes, Aussprüchen Gottes. Hesekiel 37, Dritte Mose 26, 11, Vers 12 erstmal. Ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Merkst du, was Gott sagt? Ich will mittendrin leben. Ich will nicht, dass ein Gottesdienst veranstaltet wird, mir zu ehren. Das ist mir zu wenig. Ein Gottesdienst mir zu ehren, Lobpreisbands mir zu ehren, Worshipbands mir zu ehren, das ist mir zu wenig. Ich will, dass diese Leute, die worshipen und anbeten und meine Kinder, dass sie mit mir zusammen beten. Das heißt, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir anbeten, dann beten wir nicht und versuchen, die Gemeinde in eine Richtung zu bringen, dass die Gemeinde vielleicht aufgeputscht wird und so. Betet jetzt an, betet jetzt an, betet jetzt an. Dann sind wir schon wieder voll in der religiösen Leistung. Sondern die Aufgabe von Lobpreisteams ist, auf der Bühne Gott anzubeten, dass Gott auf der Bühne knistern kann, dass man auf der Bühne sein Geräusch hört. Und dieses Geräusch wird man dann im Gottesdienst hören. Und die Leute werden sagen, wow, Gott ist da. Und auf einmal wird man dieses Geräusch, die Stimme Gottes wahrnehmen und sagen, oh, ich will hineintauchen in diese Gegenwart. Ich will leben in dieser Gegenwart. Es geht Gott um Beziehung, es geht ihm nicht um eine Veranstaltung. Das Schlimmste, was wir Gott antun können, nachdem wir errettet und geisterfüllt sind und geheiligt und geglänzt und alles sind, das Schlimmste, was wir ihm antun, ist, wenn wir ihn meinen, mit religiösen Handlungen bedienen zu können. Dann haben wir alles verfehlt. Meine Kinder, wenn sie zu mir kämen und nur sagen, Papa, du bist Papa, deshalb mache ich das und deshalb tue ich das so. Und weißt du, nein, es ist doch schön, ihr merkt das bei den kleinen Kindern, die ihr kleine Kinder habt, die kommt Papa auf den Schoß. Ich will Beziehung haben. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Wir müssen ganz, ganz nah mit dem Vater sein, können ganz nah mit dem Vater sein. Und er sagt, meine Seele, haben wir erst gelesen, wird euch nicht verabscheuen. Ich schicke euch nicht fort. Ihr seid mir nicht eklig. Ich sehne mich danach, mit euch zu sein. Ich will Beziehung mit euch leben. Ich finde das so stark. Also ich höre das so. Ich sehe Gott buchstäblich. Ich sehe, wie er da ist und sagt, ich sehne mich so sehr danach, mit dir zu leben. Ich will nicht, dass du für mich lebst. Für Gott zu leben ist viel zu wenig. Für Gott zu leben bist du schon wieder in Religion. Gott sagt, ich suche welche, die mit mir leben, die bei mir sind, die mit mir zusammen sind, die mit mir reden, die mit mir lachen und die mit mir weinen, die mit mir tanzen und die mit mir auf die Knie gehen, die mit mir jauchzen und jubeln, mit denen ich mein Herz mitteilen kann und dass ich mit ihnen zusammen mein Herz in diese Welt hineintragen und ausschütten kann. Für Gott zu leben ist anstrengend. Für Gott zu leben ist ungeheuer anstrengend. Deshalb versuche es gar nicht. Lebe einfach mit ihm. Lebe bei ihm. Liebe ihn, umarme ihn, küsse ihn, küsse den Sohn, sagt die Bibel. Drücke ihn, hab ihn nur einfach lieb und sag, Herr, das Wichtigste im Leben für mich ist, wenn du da bist, Herr. Alles andere zählt nicht. Hauptsache, du bist da, das andere ist zweitrangig. Ich will dich, Herr. Wenn ich nur dich habe, sagt der David, der hat es erkannt, dann was frage ich dann noch nach Himmel und Erde? Und wir wissen in Mose, und ich sagte Richter, sie haben ihn immer verlassen. Und in Hesekiel 37, 27, du siehst, Gott gibt nicht auf. Er sagt, und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Gott will mitten unter seinem Volk leben. Schließlich kam Jesus. Jesus, er tat Wunder, er erhielt große Aufmerksamkeit und dann suchte er 12 Leute aus. Wir denken immer so, diese 12 sucht er aus, damit sein Job fortgesetzt wird. Sicherlich auch, dass das Evangelium verkündigt wird. Aber es gibt etwas, was von Jesus gesagt hat, was sein Hauptmotiv war, seine Hauptintention war, dass die Jünger mit ihm sind. Er wollte nicht die Leute, die einfach wieder nur Gottesdienst, Religion vollführen. Markus 3,14 sagt er, Jesus berief 12, damit sie bei, wörtlich heißt es Meta, mit ihm sein. Er berief 12, sie sollen mit ihm sein. Nicht die nur wieder einen Job für ihn tun. Nicht nur die wieder irgendwie für ihn schaffen. Nein, sie sollen mit mir sein. Sie sollen mit mir leben. Ich möchte mit ihnen zusammen essen. Gott möchte mit dir zusammen an einem Tisch sein. Für mich ist Gott so real, auch an meinem Esstisch. Also ich muss dir sagen, es ist mir so real, aber ich weiß, er lebt in mir. Manchmal habe ich gesagt, Herr, ich stelle dir einen Stuhl hin, dass du dich mal zu mir setzen kannst. Aber ich würde ihn ja da nicht sehen. Aber du weißt, er ist da. Du weißt, er ist da. Und wahrscheinlich, wenn du ihn im Stuhl hinstellst, würde er sich noch draufsetzen. Keine Ahnung. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Er ist Familienvater. Und eigentlich ist mein Tisch, an dem ich sitze, sein Tisch. Und wir sind am Himmelstisch. Er sagt, Junge, bring deine Füße unter meinen Tisch. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause, du bist nicht fremd, du bist nicht ein Diener, du bist an erster Linie bist du Sohn. An erster Linie bist du Sohn. Ich erinnere mich, vor Jahren, als ich unterwegs war und ich hatte Lobpreismusik an, ich weiß nicht mehr genau was, sagte der Herr, mach mal kurz aus. Und mache ich aus und ich fahre so, das war hinten bei Dieburg, da wo heute das neue Polizeipräsidium ist, das gab es damals noch nicht. Und ein Auto sagte, weißt du, du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Du bist nicht nur mein Diener, du bist nicht nur einfach ein Pastor, du bist mein Sohn. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Und du bist mitten, damals war ich auch geschäftlich unterwegs, und er sagte, du weißt, du bist mittendrin in meiner Firma. Und zwar nicht als Angestellter, nicht als einer, der einen Job zu erledigen hat oder der es für mich gut machen will. Du machst die Sache für mich und für dich. Du bist mein Sohn, du bist mein Erbe. Du bist ein Teil meiner Familie. Und lebe und handle als so einer, als ein Sohn, dem alles gehört und der mit seinem Vater zusammen die Dinge tut. Werde ich nie vergessen. Und das ist es, was Gott will. Er sagt, ich will mit dir wohnen, ich will bei dir sein, ich will mit dir gehen. Ich glaube, es gibt so ein altes Lied, das haben die Pfingster, glaube ich, gesungen. Mal. Und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Und an jeder Augenblick, das ist so ein Hochgenuss, mit ihm zu sein und mit ihm zu gehen. Das ist es, er geht mit dir, er spricht mit dir. So verstehst du, wir müssen, um seine Stimme zu hören, brauchen wir nicht da fasten und Dinge tun. Nein, wir haben den Heiligen Geist in uns und er bezeugt sich unserem Geist. Und wir sind da wirklich, wenn wir uns dann mal hineinbegeben und darauf achten, wirklich in einer himmlischen Sphäre. Im Alten Testament, das will ich eigentlich überspringen, aber ich will es doch als Gedächtnis kurz bringen. Blut von Stieren, Kälbern und Böcken bedeckt die Sünde, nimmt sie nicht weg. Hebräer 9, 6 bis 7. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, er spricht vom Alten Testament, vom Alten Bund im Hebräerbrief, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Aber Blut von Kälbern, Stieren, Böcken und so weiter kann Sünden nicht wegnehmen. Hebräer 10, 3 bis 4 sagt, doch in jenem Opfer ist alljährlich ein Erinnern an die Sünde. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Das ist etwas, was unmöglich ist. Und deshalb kam dann Christus, Hebräer 9, 11 und 12. Christus aber ist gekommen und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das hat Jesus für uns getan. Und darum, Hebräer 9, Vers 15, ist er Mittler eines neuen Bundes geworden. Der alte Bund ist hinfällig. Der Hebräerbriefschreiber sagt eindeutig, der alte Bund ist passé. Es ist der neue Bund durch Christus geschehen. Und in 1. Timotheus 2, 5 und 6 heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Ich habe, als ich darüber sprach, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten, da habe ich auch nochmal gezeigt, wie das Stellvertreten Jesu aussieht. Weil unsere Übersetzungen bringen das ein bisschen falsch rüber. Es scheint so, als wenn Jesus ständig im Himmel für uns betet. Das ist natürlich nicht wahr. Als er von dieser Erde ging, hörte er auf zu beten. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und Johannes 1, 12 sagt, wie komme ich rein in diese Gotteskindschaft? So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der Start. Wenn du heute Abend hier bist oder im Internet mir zuhörst, und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, sprich, du hast niemals Jesus in dein Leben aufgenommen, dann weißt du nicht, wovon ich heute Abend rede. Aber du kannst hineinkommen in dem, was ich rede. Du kannst Sohn, Tochter Gottes werden. Du wirst nicht Sohn oder Tochter Gottes, indem du dich als Baby besprengen lässt. Du wirst nicht Sohn und Tochter, indem ein religiöses Ritual, christlich oder dergleichen, an dir vollzogen wird. Sondern die Schrift sagt eindeutig in Johannes 1, 12, so viele ihn aufnahmen, nicht nur die ihn für gut hielten und dergleichen, so viele, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Denen gab er das Recht, Exousia, Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du ein Kind Gottes werden willst, ein Sohn, eine Tochter Gottes werden willst, dann solltest du ganz einfach diesen einfachsten Schritt der Welt tun. Und diesen hat der Vater Gott schon für dich vorbereitet. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Der Vater zieht dich zu Jesus. Und so, dass du sagen kannst, Herr Jesus Christus, ich nehme dich in mein Leben auf, ich mache dich zu meinem Herrn. Und in dem Moment wirst du ein Kind Gottes. In dem Moment nennt Gott dich als Mann, männliches Wesen, Sohn Gottes, als weibliches Wesen, Tochter Gottes. Ab dem Moment bist du Tochter und Sohn Gottes. Das ist das Herzensanliegen Gottes, dass wir so mit ihm verbunden sind, als Vater, Sohn und Tochter. Und wir gehen jetzt aber zurück in die Korintherstelle. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir in unserem Leben auch Position beziehen. In 2. Korinther 6, 16 sagt Paulus, 16 bis, das eine habe ich verschluckt, den einen Vers, bis 18, genau. 2. Korinther 6, 16 bis 18. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir, die Gemeinde, sind Gottes Tempel. Zum einen, sagt die Schrift, jeder einzelne von uns ist ein Tempel Gottes. Gott lebt in uns. Der Herr lebt in uns durch seinen Geist. Zum anderen ist die Gemeinde Gottes Tempel, die lokale Ortsgemeinde. Dann die Stadtgemeinde ist Gottes Tempel. Darüber hinaus die Weltgemeinde als Universalgemeinde, als Tempel Gottes. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und jetzt sagt Paulus, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Also er spricht davor von allem, die Unrecht tun und in Sünde leben, so will ich mal einfach da bleiben jetzt. Und sondert euch ab, spricht der Herr, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist es, woran Paulus arbeitete. Und dann kommt Johannes in seinem ersten Brief und schreibt und er sagt, es ist Gott gelungen, dieses mit uns zu tun, denn er sagt in 1. Johannesbrief Kapitel 1, ich glaube Vers 5 ist es, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn. Gemeinschaft heißt nicht Gottesdienst, Verehrung, tschüss, nächste Woche, Herr, bin ich wieder da. Sondern Gemeinschaft heißt, wir leben miteinander, wir essen miteinander, wir sprechen miteinander, wir haben unsere Freuden miteinander, wir haben aber auch unsere Trauer vielleicht miteinander. Wir haben Beziehung, es ist gelebte Gemeinschaft, wie in einer Familie. Und Gott sagt, ich will euch Vater sein, ihr sollt mir Söhne und ihr werdet mir Söhne und ihr werdet mir Töchter sein. Das ist es. Ich möchte so eine Beziehungsebene mit euch leben. Hallo? Seid ihr noch da?
Ja.
Trotz der Wärme? Ich finde das so stark. Also mich bewegt das total. Und ich weiß, Gott hasst Religion. Und weil er es hasst, hasse ich es auch. Gott hasst es, irgendwie religiös Programme zu haben. Das ist nicht, was er will. Er sagt, ich will so gerne mit dir leben. Ich möchte so gerne mit dir sein. Ich möchte teilnehmen, teilhaben an deinem Alltag. Ich möchte mit dir sein, da wo du in deinem Berufsleben bist. Ich will mit dir sein an der Uni. Wenn du in Urlaub fährst, möchte ich gerne mit dir sein. Ich möchte so gerne überall mit dir sein. Ich möchte überall mit dir reden, ich möchte dir Rat geben. Und ich, der als Vater, der den Überblick hat, ich will dich auch warnen und dir Impulse durch meinen Geist geben, wo du in Gefahr kommst. Ich werde dir einen Stopp in deinem Geist machen, wenn du auf einem falschen Weg gehst oder wenn du in eine falsche Richtung kommst. Ich möchte so gerne mit dir sein. Ich erinnere mich, ein Mann erzählt ihm, ein gläubiger Bruder. Und er sagt, ich bin so dankbar für dieses Zeugnis Gottes, für die Stimme Gottes in meinem Leben. Er ist also begeisterter Motorradfahrer und er ist im Odenwald unterwegs gewesen und er sagt, da gibt es natürlich wunderbare, herrliche Kurven, die du als Motorradfahrer dort nehmen kannst und schöne Strecken. Und er sagt, eine Strecke, die ist besonders galant und da kannst du so richtig um die Kurven und dann runter bis ins Tal schießen. Und er sagt, ich drehe meine Maschine auf und sage, und jetzt, Heide Witzka, jetzt geht's runter ins Tal. Und der Heilige Geist in seinem Innern bezeugt seinen Geist und sagt, stopp, bremse, fahr langsam. Und er sagt, ich habe das sofort getan, bin sofort auf die Bremse, langsam. Und bin dann den Berg oder diesen Bergstraße langsam runtergefahren. Und er sagt, ich war immer noch schnell, aber ich war langsam in dem Sinn. Ihr wisst, Motorradfahrer, 250 fängst dann an langsam zu werden, wahrscheinlich. Oder so, ich bin kein Motorradfahrer. Ich weiß nur, mich hat einer mal auf seiner Maschine vor ein paar Jahren gesagt, sagt er, komm, hat so ein dickes Gerät da gehabt. Sagt, komm, Herbert, drehen wir mal eine Runde.
weißt du. Und da war ich noch ein bisschen gelenkiger, ja. Aber ich habe gedacht, okay, Helm auf, setz mich hinten drauf. Du, der hat Gas gegeben. Ich habe gedacht, ich sitze auf dem Hinterreifen. Ich rutschte einfach hinten weg, ne. So ein Speed war da drauf. Ich sage, hey, und dann habe ich ihn gehalten, habe ich mich an seinem Bauch festgehalten. Ich sage, hey, Mann, willst du mich umbringen? Dann fuhr er etwas langsam, er dreht dann eine Kurve und dann, als die Kurve vorbei war und er wieder rückwärts, ich sage, jetzt würde ich gerne wieder nach Hause fahren. Und dann, da ging es wieder, dann saß ich wieder fast hinter dem Motorrad, aber er hat seinen Spaß daran gehabt, aber er hat den Überblick gehabt. So, ich weiß, die Jungs, die wollen fahren und die wollen aufsehen und er auch. Und er sagt, dann komme ich runter und dann sehe ich einen schwarzen Fleck auf der Straße. Und er sagt, ich konnte ihn dadurch, dass ich jetzt die Geschwindigkeit vermindert hatte, konnte ich dem Fleck ausweichen und bin dann runtergefahren bis in den nächsten Ort. Aber habe ich gedacht, Mensch, jetzt fahr zurück, jetzt will ich wissen, was ist dieser schwarze Fleck? Und er sagt, ich drehe um, fahr zurück und komm dorthin. Und was liegt? Ein verunglückter Motorradfahrer liegt schon in der Kurve. Das heißt, in dieser Kurve war ein riesen Ölfleck. Der andere ist natürlich auch voll Speed mit seiner Maschine runtergedonnert. Ist auf dieser Ölspur ins Schleuder gekommen und lag verletzt jetzt dort auf der Fahrbahn. So, ich bin so dankbar für das Zeugnis Gottes in unserem Leben, für das Zeugnis des Heiligen Geistes, der uns warnt. Der Vater, er will mit dir sein, wenn du deine Wohnung suchst. Er will dir sagen, du, diese Wohnung ist perfekt für dich, die ist gut. Er will dir dieses bezeugen. Aber wenn diese Wohnung nichts für dich ist, dann will er dir sagen, hör zu, lass die Finger von dieser Wohnung, du wirst nur Ärger haben. Er will mit uns leben. Und nicht, dass wir hinterher eine Wohnung nehmen, ja, die ist gut, die Wohnung gefällt mir, meine Seele mag es, mein Fleisch gefällt es, Aussicht ist gut, Treppen sind nicht so viele, ich nehme sie und dann nimmst du sie und dann hinterher, wenn du drin bist, weißt du, warum sie bisher keiner wollte. So, verstehst du, Gott will dir vorher sagen, hey, da musst du nicht reingehen. Wir müssen nicht erst in diese Situation reinkommen. Wir können wirklich diese Unglücks- und Notsituationen vermeiden, wenn wir mit auf den Vater hören, auch auf unser Zeugnis hören, einfach mit ihm leben. Und er wird sagen, stopp, oder er wird sagen, geh. Die Apostel lehren uns eindeutig die Beziehung, dass wir eine Beziehung mit dem Vater pflegen. Wir wissen, immer wieder versuchten Leute, es einzuschleichen, Gesetze, Religiosität hineinzubringen. Den Galatern, die fingen dann wieder an mit Beschneidung und so weiter. Das wäre doch nötig zum Heil. Und was sagt Paulus? Die ihr euch beschneiden lasst, ihr habt Christus, ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr habt Christus verloren. Ihr habt es verloren, ihr seid nicht mehr mit Christus. Da geht's Gesetz. Oder Paulus sagt im Kolosserbrief, er sagt, ihr seid doch zur Freiheit gekommen. Und zur Freiheit berufen. Ihr seid aus Dingen gekommen, wo man euch sagte, tu dies und lass dieses und dieses sollst du, das darfst du, jenes darfst du nicht. So darf man nicht beten, so darf man nicht Hände heben, so darf man nicht das. So darf das rühr nicht an, das ist nicht, das zieh nicht an. Paulus sagt im Kolosserbrief, er sagt, Leute, ihr seid doch diesen ganzen Gesetzen und Vorschriften, ihr seid dem doch entronnen. Warum lasst ihr euch wieder unter diese Dinge bringen? Rühr nicht an, fass nicht an, macht das nicht. Er sagt, ihr seid doch zur Freiheit berufen. Versteht ihr? Religion macht Bauchweh, Religion verkrampft uns. Hallo. Wir sind berufen zu einer Beziehung. Und wenn ich mit dem Vater lebe und wenn ich da irgendwo auf einem Abweg käme, erstmal würde mein Geist sofort bezeugen, stopp, Herbert. Aber wenn ich auf meinen Geist nicht höre, dann würde der Heilige Geist sagen, stopp, Herbert. Der ganze Himmel würde sagen, ich will, dass mein Kind nicht in die Gefahr kommt. Wenn mein Kind denkt, Mensch, Papa hat gesagt, pass auf, dieser Weg, da könntest du in Gefahr kommen. Und sie geht trotzdem diesen Weg. Dann werde ich doch nicht als Vater dastehen und sagen, na ja, hat sie Pech gehabt, wenn sie jetzt in den Abgrund fällt, ich habe sie ja gewarnt. Nein, ich will als Vater hinterhergehen, ich würde sie wahrscheinlich am Fuß fassen oder sonst was. Ich sage, hey, du bist in Gefahr, du stürzt ab, ich würde alles tun, um es zu retten. Weißt du, wenn wir, Jesus sagt, ihr arg seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr der Vater im Himmel? Der Vater ist dein Beschützer und dein Herr. Er will mit dir leben, er will mit dir lachen, er will mit dir im Gottesdienst sein. Jesus sagt, inmitten der Gemeinde will ich unter den Brüdern, will ich dir Lob singen und dich preisen im Hebräerbrief. Sie wollen dabei sein. Sie wollen nicht, Jesus, sei mal schön still, hock dich mal auf deinem Thron, jetzt mache ich Worship. Jetzt bete ich an. Ja. Wie groß bist du, wie groß bist du? Und dann, nein Herr, jetzt nicht, jetzt bin ich am Singen. Jetzt sei mal ruhig gerade. Verstehen? Nein, das ist Totenreligion, das ist Blindenstockreligion, das ist
Entschuldige, da gehe ich lieber Pizza essen und Bier trinken. Das mag ich nicht. Ich hasse Religion. Weil wir sind berufen zu einem Leben mit Gott, zur Beziehung mit Gott. Und er liebt uns. Er ist unser Vater, der uns total lieb hat. Hallo? Jesus sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Und wird das, worum ihr betet und was ihr mit ihm besprecht, das wird er euch geben. Und so weiter. Es ist so toll. So, aber wir sollten einfach die Dinge, die uns sich zwischen uns und Gott schieben wollen, und auch die Dinge des alten Lebens, was ich neulich sagte in Bezug auf alter Adam, wir sollten das sagen, das hat keinen Raum mehr in meinem Leben. Das will ich nicht, denn ich will mit Gott leben. Es soll nichts zwischen mir und meinem Vater sein. Ich möchte mit meinem Vater leben, wirklich zu Hause in Familien. Wir sehen dann in Offenbarung am Schluss, da kommt Gottes Ziel wirklich dann zum Abschluss. Und ich liebe Offenbarung 21, gerade auch diese ersten Verse, die ersten fünf Verse sehr stark. Als dann der, oder vielleicht für die, die es nicht wissen, die Bibel sagt, dass wenn das Ende kommt, die Entrückung kommt, die Auferstehung der gläubig Verstorbenen kommt, wenn dieser Tag der Entrückung ist, dann sind knappe 3,5 Jahre, sind dann noch, kommen also Gericht über diese Erde, über alle Gottlosigkeit. Und nach diesen 3,5 Jahren wird Christus dann auf den Ölberg kommen. Der Ölberg wird sich spalten in zwei Teile. In Jerusalem wird er seinen Thron errichten. Und er wird dort von Jerusalem aus regieren. 1000 Jahre, sagt die Schrift uns. Und dann nach diesen 1000 Jahren wird der Teufel nochmal losgelassen, der während dieser 1000 Jahre gebunden ist. Und der Teufel wird es nach diesem Loslassen schaffen, den Großteil der Menschheit wieder zu verführen. Innerhalb kurzes, nur kurze Zeit, die er freigelassen ist, und die Menschen wieder zu verführen, gegen Gott in Rebellion zu bringen, Krieg sogar, sie dahin zu bringen, dass sie sagen, wir werden Jesus in Jerusalem und alle, die zu ihm halten und die zu ihm stehen, die werden wir umbringen, Krieg zu führen. Und dann sagt Gott, jetzt reicht es. Und dann kommt Feuer vom Himmel und verzehrt sie. Dann verschwindet die Erde, heißt es, wie ein zusammengerolltes Buch. Und dann schafft Gott einen neuen Himmel. Interessanterweise, ich sagte euch ja neulich, Kainos ist neu, Kainos und Neo. Neo ist etwas Neues noch dazu, Kainos ist etwas Andersartiges. Und das ist, wenn wir hier in Offenbarung lesen, da ist genau das. Ich sah einen neuen Himmel, neuen, da steht Kainos, einen andersartigen Himmel. Und eine neue Erde, eine andersartige Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, schaut, das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ist das nicht stark? Und Gott sagt, schaut, schaut, der Johannes sagt, schaut, schreibt er, das Zelt Gottes bei den Menschen. Der wohnt wirklich mit den Menschen zusammen. Er ist wirklich ihr Vater und sie sind wirklich sein Volk. Wirklich Söhne und Töchter, wirklich eine große Familie. Und wenn wir das anschauen in Vers 4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Im Himmel und auf der neuen Erde gibt es keinen Tod. Noch Trauer im Himmel und auf der neuen Erde gibt es keine Trauer. Noch Geschrei im Himmel und auf der neuen Erde gibt es kein Geschrei. Noch Schmerz wird mehr sein. Keine Krankheit wird mehr sein. Im Himmel und auf der neuen Erde gibt es das nicht mehr. Im Himmel gibt es jetzt das schon nicht mehr. Und wir sind berufen, schon jetzt in himmlischen Welten zu leben. Hallo? In himmlischen Welten zu leben. Wir sind mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und also Kainos wieder, andersartig. Nicht, es wird nicht mehr alles so sein, wie wir es kennen, aber es wird, ich glaube, es wird besser sein, weil Gott verschlechtert sich nie. Und er spricht, schreibe, der Johannes ist so überwältigt. Gott wohnt unter den Menschen. Gott ist mitten unter ihnen, er ist nicht irgendwo weit weg. Ich kann es sehen, sagt Johannes. Und dann macht er noch, er geht und wischt die Tränen ab. Und der Tod ist nicht mehr. Schmerz ist nicht mehr. Und Johannes ist überwältigt von dem Anblick. So dass der Herr zu ihm sagen muss, schreibe, schreibe. Er hat vergessen zu schreiben, er war nur überwältigt. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das wird so geschehen. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich möchte dich heute Abend einladen. Ich weiß, das betrifft sicherlich so manchen nicht, aber so manchen doch, weil ich manches Mal so einen Krampf im Alltag sehe, dass man meint, Gott zufriedenstellen zu müssen. Gott ist voll zufriedengestellt durch das Opfer Jesu Christi. Voll zufriedengestellt. Und weil du zu Christus gehört, bist du gerechtfertigt. Und Gott ist voll zufriedengestellt. Ja, du machst Fehler. Ja, da sind Dinge, die sind nicht gut gelaufen. Trotzdem bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und der Herr sagt, ich will dir Rat geben, ich will dir helfen, ich führe dich auf den geraden Weg. Du bist vielleicht auf einen krummen Weg gelandet als mein Kind, sagt der Herr, aber ich führe dich wieder auf den geraden Weg. Ich bringe dich wieder auf den richtigen Weg. Und ich lade dich ein, wirklich mal so Religion fallen zu lassen. Religiosität musst du austreiben wie ein Teufel. Das musst du hassen, verabscheuen wie ein Teufel. Weil Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, um euch Religion zu bringen. Ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen. Und Leben im Überfluss, nicht Religion. Ich weiß, dass ich mich in diesem Punkt wiederhole. Aber ich wünschte mir, ich hätte eine Spritze und könnte jeden impfen und das würde sofort wirken. Dann bräuchte ich mich beim Predigen nicht so anstrengen. Verstehst du, ich gehe einfach mal durch die Reihen und piek's jeden an und danach wirkt dieses Wundermittel. Aber du musst es entscheiden, ich will so ein Vater, ich will Sohn, ich will Tochter bei meinem Vater sein. Gott ist nicht der Übergott, der den Daumen auf deinem Leben hält, der dein Leben dir unschön machen will, dein Leben dir erschweren will. Es heißt, David hat schon erkannt und er sagt, die zu Gott gehören, Mühsal fügt er ihnen nicht hinzu. Mühsal kommt nicht von Gott. Gott gibt uns keine Mühsal. Das Leben ist oft mühselig. Der Teufel schickt Mühsal in unser Leben. Aber Gott sagt, ich gebe dir Kraft und ich helfe dir und ich hole dich raus aus dem Mühseligen und aus dem, was dich belädt. Ich will dir doch Ruhe geben. Frieden für deine Seele will ich dir geben. Ich bitte dich einfach, antworte heute auf die Sehnsucht des Vaters. Gott, der Vater, sagt heute zu dir, und das ist, was ich dir so als Schluss übermitteln soll und überliefern soll, dir sagen soll. Der Vater sagt, ich nehme dich an. Das war besonders, als ich das aufschrieb, für solche, die noch keine Annahme Gottes erlebt haben. Du hast noch nie erlebt, ich bin bei Gott angenommen. Gott sagt, du musst heute wissen, ich nehme dich an. Und der du sein Kind bist und zu ihm gehörst, der Herr sagt, glaube mir es doch einfach. Der Herr sagt, ich habe es dir durch den Geist gesagt, ich habe es dir durch mein Wort gesagt, ich habe es dir auf vielfältige Art und Weise gesagt, ich habe dich angenommen, du bist geliebt und du bist wertvoll. Der Herr sagt, ich würde mich riesig freuen, wenn du das heute mal glaubst. Wenn du das heute wirklich ernst nimmst und glaubst, ich bin bei Gott angenommen. Und Gott sagt, ich will dir Vater sein. Ich will dir Vater sein. Wie sagte jemand zu mir auf der Straße, wissen Sie, also mit dem, aber es ist umgekehrt, mal so, mit Jesus, ja, da kann ich noch okay, oder mit Gott ist okay, aber mit Jesus, da will ich nichts am Hut haben. Und ein anderer sagt, geh mir mit Jesus, ja, aber geh mir fort mit Gott. So, der Teufel hat in unserer Gesellschaft oder in unserer Nation so viel zerstört in Bezug auf Vaterschaft und Vatersein, ne, von Kriegszeiten, Nachkriegszeiten. Zwei Generationen etwa haben überhaupt nicht erlebt, was es bedeutet, Vater zu sein. Aber die neue Generation von jungen Männern, die aufsteht, bin ich sehr begeistert von. Sie leben Vater, sie zeigen ihren Kindern wieder, wie sich Vater anfühlt. Und sie sind aus dem ganzen Druck, der Belastung der Vorfahren herausgegangen. Da, wo man ihnen sagte, dass du noch schuldig bist und büßen musst für das, was deine Väter getan hat. Wir müssen wissen, dass all diese Schuld Jesus getragen hat. Hallo? Er hat sie getragen. Und Jesus sagt, du musst das nicht tragen. Aber wir können Menschen, die verletzt worden sind, denen wir geschadet haben, da können wir um Vergebung bitten. Aber büßen, in Buße gehen müssen wir nicht mehr. Jesus hat dafür gebüßt. Hallo? Jesus hat gebüßt. So, ich will dir Vater sein. Wenn du heute Abend hier bist und du weißt nicht, wie fühlt sich das an, Gott zum Vater zu haben, dann geh doch auf das ein, was er heute sagt. Er sagt, komm, ich will dein Vater sein. Lass uns anfassen, lass uns berühren. Du sollst mich spüren, du sollst mich kennenlernen, du sollst mich erfahren. Du sollst wissen, Ich bin der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Ich bin das Modell von Vaterschaft. Wenn du wissen willst, wie richtig Vater, Papa sich anfühlt, sagt Gott, dann kannst du heute zu mir kommen und sagst, Gott, ich möchte gerne dich als Vater erleben. Ich möchte dich als Vater spüren. Ich möchte dich als Papa spüren. Ich möchte das. Gott sagt, ich will dir Vater sein und du sollst mir Sohn, du sollst mir Tochter sein. Grundsätzlich möchte ich uns entscheiden, bitten, eine Entscheidung zu treffen, mit ihm zu leben. Und ich meine das nicht als Bußübung, als irgendetwas, oh, jetzt gehen wir wieder in die Buße oder dergleichen. Nein. Vater, ja, sagen wir so, ich würde mich freuen, wenn du heute Abend herausgehst und mit der Entscheidung, ich will nicht mehr religiös sein, ich will mit dem Vater leben. Ich will nicht für den Vater leben, ich will nicht für Gott leben, ich will mit Gott leben. Weil wenn wir mit Gott leben, werden wir auch für ihn leben. Dann gehen wir da, wo er ist. Und Jesus sagt, wo ich bin, da wird mein Jünger auch sein. Luther übersetzt fälschlicherweise, wo ich bin, soll mein Jünger sein. Nein, wenn wir Jünger sind, sind wir da, wo Jesus ist. So geh doch heute zum Vater und sag, Vater, ich möchte dich kennenlernen als Vater. Mir wurde das so groß während meiner Studienzeit auf dem theologischen Seminar. Bis dahin hatte ich immer nur zu Jesus gebetet, denn wir waren so eine Jesus-Bete-Gemeinde, was okay ist. Ich will das nicht niedermachen oder schlecht reden. Aber auf einmal stellte ich fest, da ist mehr. Jesus ist gekommen, um mich mit dem Vater zu versöhnen, mich mit dem Vater in Verbindung zu bringen, dass ich zu Hause ankomme. Jesus sagt, wenn du zu mir nur kommst, dann bleibst du an der Tür stehen. Aber ich bringe dich durch die Tür, ich bin die Tür. Du kannst zum Vater gehen, du kannst zum himmlischen Vater gehen, so wie er mein Vater ist, wie Gott mein Vater, Jesus, der Vater, Jesu Vater ist. So wie er mein Vater ist, soll er dein Vater sein, will er dein Vater sein. Und ich wünsche dir, dass du heute so zum Herrn kommst und sagst, Herr, ich möchte Sohn sein, ich möchte Tochter sein, ich will, Vater, ich will dich nicht nur theologisch als Vater, nicht nur im Kopf als Vater, ich will alltagmäßig, spürmäßig, lebensmäßig, erfahrensmäßig, möchte ich erleben, wie das ist, wenn mein Vater, mein Papa mit mir geht, zur Schule, zur Uni, in den Badesee oder wo immer ich bin. Ich möchte wissen, mein Vater ist bei mir und mit ihm reden. Ich will dein Vater sein. Du sollst mir Sohn und Tochter sein. Das ist der Wunsch Gottes. Nicht irgendwelche Befehlserfüller. Nicht Citykirche, Religionsvollstrecker.
Wir sind alle sehr geneigt. Wir gehen straight mit Jesus. Wir gehen radikal.
Manchmal sind wir so radikal, dass wir gar nicht mehr wissen, wo der Vater ist.
Du bist berufen, mit dem Vater zu leben. Ich glaube, das Radikalste, was dir passieren kann, ist, in wirklich enger Beziehung mit ihm zu leben. Er spricht mit mir, er redet mit mir, meine Schafe hören meine Stimme. Ich will unter ihnen wohnen. Ich will ihr Gott sein. Keine Religion. Keine Religion. Keine Religion. Leben, 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 Leben pur. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich nehme dich an. Ich habe dich angenommen. Ich will dir Vater sein. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde deines Lebens. Du sollst mir Sohn und Tochter sein. Ich will, dass du mit mir lebst, nicht für mich lebst. Lebe mit mir, gehe mit mir. Tu nicht Dinge für mich, tu sie mit mir. Wir brauchen nicht vorauslaufen. Das müssen wir jetzt alles noch für Gott tun. Weißt du, dann tun wir viel, wo wir uns wirklich dann vielleicht hinterher auf dem Zahnfleisch bewegen. Aber wenn wir mit ihm leben, dann folgen wir ihm, wo er hingeht. Wie hat Offenbarung, die am Thron dort sind, und das sind die, sie folgten dem Lamme nach, wo immer es hinging. Wir gehen mit ihm. Er suchte 12 aus, die mit ihm seien, die mit ihm leben, die mit ihm lachen, die mit ihm essen. Und ich finde das so, weißt du, wenn du das Lukas-Evangelium-Verfilmung anschaust, es ist so toll, wenn du siehst, wie Jesus mit den Jüngern lebt. Du hast es mal bildlich vor Augen. Ich kann dir nur empfehlen, das anzuschauen. Und wie Jesus mit den Jüngern lebt, wie Spaß da ist, wie Freude ist, wie manchmal aber auch Schmerz da ist, wie mit Trauernden getrauert wird. Aber es ist alles, es ist Familie, es ist familiär, es ist Leben. So wie Jesus mit den Jüngern sichtbar lebte, so will Gott mit dir leben als Vater. Du wirst ihn nicht sehen, aber du wirst ihn fühlen, tasten, spüren. Du wirst ihn hören, er wird mit dir reden, du wirst merken, er ist da. Ich wünsche dir, mit ihm zu sein. Nicht für ihn zu sein, mit ihm zu sein. Hallo? Mit ihm zu sein. Mit ihm zu sein. Und wenn wir jetzt so Gott anbeten, dann wollen wir das einfach, Herr, du hast mich angenommen. Und wenn du hier bist und du hast Jesus nicht in deinem Leben, dann kannst du gerne hier nach vorne zu mir kommen. Ich werde dir es nochmal zeigen, gerade in der Bibel, wie du in Kontakt mit Jesus und mit Gott kommst. Dann werden wir beten und von heute an wirst du dann Sohn oder Tochter. Das kannst du auch im Internet so machen, indem du Jesus aufnimmst. Und wenn du Jesus schon aufgenommen hast, ihm folgst, aber irgendwie keine Beziehung zum Vater hast, für dich das alles oder vieles religiöse Übungen sind, vieles deine To-Do-Liste im religiösen Bereich, dann lade ich dich ein, schmeiß deine To-Do-Liste mal einfach weg. Mach sie mal beiseite und sag, Vater, ich komme, ich will mit dir sein, ich will mit dir sein, ich will mit dir leben und ich will dich fühlen, ich will dich spüren und dich so kennen, wie du wirklich bist. Und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt, Sohn, Tochter zu sein. Darin habe ich wieder sehr gute Gefühle. Gerne gute Gefühle. Es fühlt sich gut an, Sohn zu sein. Ich kann dir sagen, wenn du Frau bist, es fühlt sich gut an, Tochter zu sein. Und es fühlt sich total gut an, nicht mehr unter religiösen Zwängen zu sein. Religiöse Zwänge, schmeiß sie heute raus, beende sie. Sag Tschüss heute und sei willkommen, Vater. Ich stelle heute meine Füße unter deinen Tisch. Amen. Werde mit dir leben. Amen. Amen. Danke, Vater. Ich bete, Herr, dass du dich jedem so offenbarst als Vater. Heiliger Geist, Jesus hat uns erklärt, dass du es von dem Vater und von, dass der Heilige Geist es von dir und dem Vater nehmen wird und uns geben, uns mitteilen wird. Ich bete, Herr, dass heute jeder so eine Offenbarungserkenntnis bekommt vom Vater. Ja, Freiheit von Religion, aber voll im Leben, voll im Leben, Herr, voll in Beziehung mit dir. Es ist so gut zu wissen, Herr, wenn wir daneben gelaufen sind, dass du als guter Vater und Jesus, du als der gute Parakletos, als der gute Beistand uns immer wieder auf den Weg bringst, Richtung Vater. Ich danke dir, Herr. Wir sind nicht mehr hoffnungslos, seit du in unserem Leben bist. Wir sind voller Hoffnung und jetzt voller Leben. Und im Namen Jesu verweise ich Religion. Ich verweise religiöse Anbetung. Ich verweise alles, was an Leistung ist, Gott dazu bringen, sondern ich bete, Herr, dass Leben pur heute hier spürbar wird. Auch wenn es so heiß ist, Herr. Aber dass wir dich spüren, dass wir dich erleben und dass jeder in diese neue Dimension hineinkommt, mit dem Vater zu leben. Mit dem Vater zu leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr.